Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Folge von Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Ja, und wir sitzen jetzt hier zusammen und trinken lecker Bierchen. Prost.
Prost.
Und der Grundgedanke von unserem Podcast ist so, dass einer von uns beiden, in den meisten Fällen wahrscheinlich ich, einen Fall recherchiert und erzählt, so dass der andere ganz unvorbereitet darauf reagieren kann. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Und da habe ich am Anfang erstmal eine Frage an dich, Sascha. Und zwar gibt es ja verschiedene Theorien, was einen zu einem Mörder oder Serienmörder macht. Ob man so geboren wird oder ob man so gemacht wird. Oder ob das eine Mischung aus beiden ist. Was denkst du?
Ja, ich glaube, beides funktioniert. Also ich glaube, man... kann einfach so geboren werden, dass man einfach Bock hat, jemanden umzubringen irgendwie mal, ja, wie auch immer. Hängt, ist ja oft mit Verwahrlosung, also emotionaler Verwahrlosung hängt das ja zusammen. Ich glaube aber auch, dass 50 Jahre dreckiges Geschirr in dem Wäschekasten irgendwie dafür sorgen können. Also ich glaube, dass beides machbar ist.
Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also ich denke, wir werden alle geboren mit verschiedenen Facetten und welche dann aktiviert werden, dass das uns dann dazu führen könnte, dass wir ein Mörder oder Serienmörder werden. Gut, dann fange ich mal an. Und zwar möchte ich dir heute von Kurt Friedhelm Steinwegs erzählen. Von dem hast du wahrscheinlich noch nichts gehört.
Nö.
Aber du wirst feststellen, dass dieser Fall dir vielleicht etwas näher geht, weil der Kurt ist nämlich am 5.12.1960 in Viersen geboren worden.
Oh.
So, dazu müssen wir sagen, dass wir beide, Sascha und ich und auch unser großer Bruder Stefan, wir sind alle drei in Viersen geboren. Und deswegen hat man da vielleicht ein bisschen mehr Nähe zu dem Fall. Ein kleiner Sidefact, am 5.12.1960 haben auch die Flaschenbierproduzenten über harte Wettbewerbsbedingungen geklagt, weil nämlich der Flaschenpreis für ein Markenbier auf 55 Pfennig gefallen ist. Waren also harte Zeiten, nur mal so, damit man das einordnen kann.
Ja, würde ich auch zum Mörder werden. Also, ja, Bier teuer wird, dann ja. Gibt's Ärger.
Also, wie gesagt, geboren wurde er am 5.12.1960 in Viersen, das war uns ein Montag. Er war das fünfte von 8 Kindern und hat mit seiner Familie, heißt also mit seinen Geschwistern, Mama und Papa, in Willig gewohnt. Das ist ein kleiner Ortsteil von Viersen. 1970 stirbt dann seine Mutter. Die Mama ist da 35 Jahre und Kurt ist da gerade mal 9 Jahre alt. Das heißt, der Vater ist dann also alleine mit 8 Kindern. Das hat dann zur Folge, dass sein jüngster Bruder, der wird zur Adoption freigegeben. Zwei weitere von seinen Geschwistern landen in Kinderheimen. Und im November 1974 landet Kurt in einem Jugendhort in Gifhorn in Niedersachsen. Ein Jugendhort, das ist so eine Art Ganztagsbetreuung für Jugendliche. Und dort...
Aber dann ohne Übernachtung?
Nee, mit Übernachtung. Mit Übernachtung, ne? Also genau, also der ist da halt okay. Komplett... 24/7
Hat also nichts mehr mit seinen Geschwistern zu tun und nichts mehr mit seinem Vater.
Richtig. Da findet er dann auch 74 sein erstes Opfer. Der gute Mann hieß Ernst Dorf.
14?
Mhm, der Kurt ist da 14. Und sein Opfer ist 59 Jahre. Und zwar erschlägt er den Mann mit einem Stein. Die Tat wird ihm allerdings nicht zugeordnet. Das heißt, er ist noch gar nicht irgendwie im Verdacht oder, ne, also der ist fein raus. Das hat man alles erst später aufgearbeitet, dass das...
Ja, man sucht ja nicht nach einem 14-Jährigen. Richtig. Also jedenfalls nicht zwangsläufig, wenn Kaugummis geklaut werden vielleicht. Ja.
Genau. Im Oktober 76 wird er dann nach Burgelenfeld in Bayern in eine heilpädagogische Einrichtung verlegt. Da ist er dann auch ein Jahr und dann wird er nach einem Jahr entlassen und kehrt dann wieder zu seinem Vater nach Willich zurück. Da wohnt er dann auch mal ein Jahr. Das sind natürlich jetzt alles nicht so schöne Umstände, ne, weil er war ja lange nicht bei seinem Vater. Das heißt, das Verhältnis ist natürlich ein bisschen gestört. Und dann im Herbst 1978, da begeht er so seinen bekanntesten Mord. Also alle, die jetzt so im Kreis Viersen und Kreis München-Gladbach wohnen und im ähnlichen Jahrgang geboren sind, die werden sich daran erinnern. Und zwar wird da der 13-jährige Andrew Robinson ermordet. Der Kurt ist da 17 Jahre alt. Der Andrew, der ist ein Sohn von einem britischen Soldat. Die wohnen nämlich im JHQ in München-Gladbach. Weißt du, was das ist, das JHQ?
Nee, aber warte, 79?
78 hat er.
78, ja. So, ah, okay, ja gut, dann kann er noch 17, ja, okay.
Genau, der ist ja im Dezember geboren.
Was ist das?
Das JHQ, das heißt Joint Headquarters, also gemeinsames Hauptquartier. Da waren ganz viele britische Soldaten, hatten da ihren Stützpunkt von 1954 bis 2013. Das war als Hauptquartier verschiedener Verbände, der britischen Streitkräfte und der NATO. Oh, genau, okay. Die hatten da so ein ganzes, also da wohnt jetzt keiner mehr, das ist ein stillgelegtes Gebiet, da darfst du auch nicht drauf, ist alles kameraüberwacht. Und ja, aber die hatten da alles mit Schulen, okay. Wohnhäuser, also die hatten da so einen richtigen, eine richtige Stadt in der Stadt quasi.
Das ist eine lustige Bezeichnung. Ja gut, das hat man ja oft, das ist ja beispielsweise in Gießen auch so, dass die da von den Amerikanern die Kasernen halt so aufgebaut sind, dass die auch ihre eigenen Shops haben und sowas.
Verschiedene in Deutschland, wo das so ist. Genau. Und zwar hatte Andrew da sein Elternhaus verlassen, weil er sich noch mit Freunden treffen wollte und ist dann dem Kurt über den Weg gelaufen und der hat ihn dann unter Vorwand in ein verlassenes Haus gelockt. Der wird natürlich dann als vermisst gemeldet, ne? Und dann haben die auch das ganze JHQ durchsucht nach diesem Jungen und die Polizei findet den dann letztendlich in einem verlassenen Haus. Da habe ich verschiedene Informationen drüber gefunden, ob das ein altes Bahnhofsgebäude, also auf den Fotos sah es auch aus wie ein altes Bahnhofsgebäude von stillgelegten Bahnhof. Auf jeden Fall wurde er da gefunden. Der war da nur ganz dürftig mit Tapetenstücken zugedeckt und der war richtig übel zugerichtet, also der war komplett der ganze Körper aufgeschnitten und das besondere Merkmal allerdings war hierbei, dass ihm der Penis abgeschnitten wurde.
Ja gut, also mich würde erstmal interessieren, ist er weil er erschlagen wurde, gestorben oder ist er durch Blutverlust oder durch was ist er gestorben?
Durch die ganzen Schnitte, die da ihm zugefügt wurden. Also der war wirklich komplett der ganze...
Weißt du, wie viele das waren?
Nee, da habe ich nichts zu gefunden, aber der ganze Körper war halt zerschnitten. Genau, und das war so das besondere Merkmal. Das heißt, ne, wenn man einen 13-jährigen toten Jungen findet mit einem abgeschnittenen Penis, geht man im Normalfall davon aus, dass ein sexualorientierter Mord war. Und genau, daraufhin hat dann auch die Polizei Mönchengladbach ermittelt. Sogar in der Sendung Aktezeichen XY ungelöst wird halt nach Hinweisen der Bevölkerung gefragt. Das bleibt allerdings ziemlich erfolglos. Es hat niemand was gesehen. Es kann sich niemand erinnern, irgendwas Auffälliges da beobachtet zu haben.
Ja gut, das war ja damals dann schon stillgelegt.
Ja, richtig.
Ja. Gut, dann.
Und ich sag mal so, wenn du einem Kind oder einem 13-Jährigen so lange zuredest, bis er dir folgt, dann schreit er natürlich auch nicht, sodass da auch gar keine Aufmerksamkeit entsteht. Ja. Ne? Genau, dass die Ermittlungen dauern so lange erfolglos an, dass dieser Fall zu einem Cold Case wird. Das sind die ungelösten Fälle. Genau, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber es gibt eine bestimmte Ermittlungszeit. Wenn in dieser Zeit keine Hinweise gefunden werden, die zum Täter oder zu weiteren Spuren führen, dann werden diese Fälle halt als ungelöste Fälle bei der Polizei weggelegt.
Ja, was ja aber nicht heißt, dass die nie wieder angepackt werden, richtig, sondern das ist ja oft so, dass gerade Polizisten in Ausbildung mit solchen, genau, Fällen vertraut gemacht werden und wenn die neue Indizien finden, dann können die den auch wieder aufnehmen.
Das ist ganz oft so, genau, dass entweder in der Ausbildung oder wenn der Polizeichef wechselt, dass der sich nochmal die alten Fälle anguckt, ja, und, genau, ne, guckt, was könnte interessant sein, wo könnte man eventuell nochmal mit der neuen Technik, ne, weil ja immer mehr Technik auch...
Und vor allem hat man ja im Zweifel Scheuklappen, wenn man irgendwie nach was sucht. Und wenn das, genau, erstmal weggelegt ist, hat man ja einen anderen Blick drauf.
Genau, geht man dann auch mal ganz frisch dran. Genau, wenig später danach kommt der Kurt in die Psychiatrie nach Süchtel. Die kennen wir ja auch alle, ne? Da wurden uns als Kinder ja die gruseligsten Geschichten drüber erzählt. Und man muss sagen, die Psychiatrie in Süchteln, das ist ja auch ein riesiges Gelände. Also da, um vom einen zum anderen Punkt zu kommen, fährt man auch zwangsläufig mit dem Auto da, weil das ja auch unheimlich viele Behandlungsgebiete umfasst. Ne? Also ja, zum Beispiel unser Opa, ja, unser Opa war da ja auch schon mal in Ganztagspflege, ja, was ja weniger mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat. Ja. Ne? Also es ist wirklich, erstreckt sich über ein sehr großes Feld, genau. Während er dort ist in Süchteln, in der Psychiatrie, also er ist so ein, ich glaube, man nennt das Freigänger. Also er muss nicht 24/7 in diesen...
Ja, das sind so halboffen oder sowas.
Genau, wie sondern das er darf halt, ja, auch das Gelände verlassen. Und während dieser Zeit, die er dort ist, bringt er 4 weitere Menschen um. Darunter einen Mitpatienten. Also in den kommenden 2 Jahren, wo er halt dort ist, verschwinden nämlich 2 weitere Männer aus dem Umfeld von Mönchengladbach. Gladbach, genau. Das sind dann schon mal 2 von den 4. Und zeitgleich ermittelt aber die dänische Polizei an einem Mord. Die haben nämlich am Strand eine zerstückelte Leiche gefunden, dem das Genital abgeschnitten wurde. Davon wissen allerdings die ermittelten Beamten in Deutschland nichts.
Ja.
Ne, das war noch nicht so, dass man da vielleicht...
So, das ist ja heutzutage auch immer noch nicht so, ja, wirklich so.
Aber ein bisschen besser ist ja schon geworden. Ne? Im Februar 84 findet dann ein Förster im Wald ein Skelett. Und das sind die Überreste von Willi F. Das war der Mitpatient, mhm, von Kurt in der Psychiatrie in Süchteln. Und in Süchteln, da galt er einfach als verschwunden, ne?
Na gut, wenn du keine Leiche findest, gelten die Leute als vermisst. Richtig. Die können ja sonst wo sein.
Und als die Polizei dann die Ermittlungen aufnimmt, dann sind die natürlich auch in der Psychiatrie in Süchteln und befragen da die Leute. Und da sagt eine Krankenschwester, dass da mal jemand war, der sagte, der Willi ist tot. Der Mann, der das gesagt hatte, war aber mittlerweile von Süchteln nach Simmerath verlegt worden. Und da gab es dann einen jungen Polizisten, der war gerade so in der Polizei, der hieß Hennes Jürges, der machte sich dann auf den Weg nach Simmerath, um nach diesen Patienten, mhm, zu suchen, und da traf er dann auf den Kurt. Den nahmen die dann mit nach Mönchengladbach zur Polizei und verhörten ihn, da kam aber dann nichts raus. Die haben den allerdings da dann noch in U-Haft gehabt, ne? Die haben ja so eine bestimmte Zeitspanne, wie lange die Leute in U-Haft, ja, halten dürfen. Genau. Und der Kurt hat dann zu dem Jürges, also ne, zum Hennes Jürges, dem jungen Ermittler, noch gesagt, komm ich doch nochmal besuchen, bevor ich entlassen werde. Und der Hennes Jürges hat irgendwann Feierabend gemacht, war auf dem Heimweg, und dann ist dem eingefallen, dass er ja mit dem Kurt nochmal, dass er ihn ja nochmal gebeten hat, dass er nochmal bei ihm reinschaut. Also ist er nochmal umgedreht, zurück, hat den Kurt da in seiner Zelle besucht. Und hat ihn dann einfach gefragt, sag mal, hast du vielleicht doch was mit dem Willi zu tun? Und da hat dann der Kurt nur genickt und sagte dann, wenn du mir meine persönlichen Sachen aus Simmerath bringst, ne, weil das war ihm ganz wichtig, dass er irgendwie seine persönlichen Sachen bekommt, dann könnte er ihm auch noch was zu dem toten Jungen aus dem JHQ erzählen. Das heißt, so, also am nächsten Tag ist der Hennes Juris direkt los, hat die Sachen geholt, hat die dem Kurt gebracht und der hat sich dann auf ganz besondere Weise bei ihm bedankt, nämlich indem er ihm 6 Morde gestand. Genau, die Vernehmung, die hat mehrere Wochen gedauert und die Ermittler haben halt überlegt, wie können wir den beschäftigen, solange wie der in U-Haft sitzt. Ne, Leute müssen ja so ein bisschen beschäftigt werden, damit die nicht irgendwie ganz durchdrehen. Und der Kurt hat wohl um Streichhölzer gebeten. Das heißt, die haben dem abgebrannte Streichhölzer gegeben und der Kurt hat daraus ganze Segelschiffe gebaut, also es waren wirklich so Dinger, ne? Die der nur aus den Streichhölzern gebaut hat und die hat der Hennes Juris bis heute bei sich zu Hause im Haus stehen, genau, weil das hat er alles geschenkt gekriegt. Der Kurt hat auch der Hennes Juris hat ein Kind und dem hatte der auch Spielzeug gebastelt oder immer mitgegeben. Da hat allerdings die Ehefrau von dem Hennes Juris gesagt, sie möchte nicht das.
Frauen sind ja auch sensibler, also für den Polizisten ist das ja.
Also ich kann es verstehen.
Also wie tragisch das ist, da die Morde zu haben, aber für den ist das ja auch ein Erfolg, ein Karrieresprung im Zweifel.
Ich kann es verstehen. Ja. Genau, 1985 wurde der Kurt dann von dem Landgericht Mönchengladbach zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt, weil er ja bei den
6 Morde, weil er geständig war.
Und weil er Jugendstrafe, weil er ja auch noch nicht volljährig war. Ne? Wir erinnern uns, er war bei dem ersten Mord 14, bei dem zweiten, an dem Andrew, war er 17, genau. Mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und in 2 Fällen wurde er freigesprochen. Aufgrund seines geistigen Entwicklungsrückstands wurde er da als schuldunfähig angesehen.
Ja gut, bedeutet dann ja, dass er sein Leben nicht in Freiheit verbringen wird, sondern in einer psychiatrischen Einrichtung.
Genau, bis heute sitzt er nämlich in der psychiatrischen Klinik in Bedburg-Hau in NRW. Das ist so Richtung Xanten runter, genau. Ja. Und es gibt nur einen einzigen Menschen, von dem der Kurt besucht wird, seit er dort sitzt.
Das ist ja jetzt schon eine lange Zeit.
Von dem Hennes Juris, dem Polizisten, der versucht, einmal im Monat dem zu besuchen, weil das auch wie so eine Art Freundschaft einfach geworden ist. Ne?
Also, der hat dem dicken Fisch geliefert, also sich selber.
Richtig. Also
von daher, klar.
Und das ist der einzige Besuch. Und das finde ich mitunter schon echt traurig eigentlich, ne? Ich meine, du hast 8 Geschwister. Genau.
Ja gut, die Frage ist, haben die ihn vorher schon besucht oder nicht? Oder nur, weil er jetzt verurteilt ist?
Nee, der hat da auch gar keinen Kontakt mehr wohl zu der Familie und
da kann ja sein, dass sie vorher schon einen beschissenen Kontakt haben, wenn er eh auch weg war. Und
genau, und die haben halt dann noch, wollten halt das Tatmotiv, ne? Das ist bis heute nicht ganz klar, weil er ja seinen Opfern, hat er ja allen den Penis abgeschnitten, auch bei dem alten Mann, dem Ernst Dorf, das erste Opfer, hat er es versucht, ist aber dabei wohl gestört worden und hat somit den Tatort verlassen. Und auf die Frage hin, warum er denn seinen Opfern den Penis abschneidet, hat er geantwortet, er wollte gucken, wo die Pipi rauskommt.
Also ist er so tatsächlich einfach auf gut Deutsch hängen geblieben?
Ja, also, genau. Darauf wollte ich hinaus. Also es ist wahrscheinlich einfach so, dass er einfach vom IQ her das gar nicht richtig für sich einordnen kann, was er da eigentlich. Also natürlich wird er wissen, dass das nicht richtig ist, was er da gemacht hat.
Mit dem Zerschneiden, also
ja.
Also kann ich verstehen, es gibt natürlich ein Interesse zu gucken, was passiert mit dem Körper, wenn etwas passiert.
Ich glaube, ganz ehrlich, dass jeder Mensch das mal interessieren würde, wie das aussieht, wenn man ein Mensch. Aber natürlich machen wir das alle nicht, weil wir alle wissen, dass das nicht richtig ist.
Man kann ja auch einfach mal, also ich hatte schon mal die Gelegenheit, eine präparierte Leiche mir anzugucken, aber das. Dafür muss ich jetzt niemanden umbringen, um das zu machen. Das war auch interessant, gerade mal wie Sehnen und sowas aussehen. Wie halt so kleine Wurzeln, so ganz feine Wurzeln. Mhm. Wenn so ganz lockere Erde ist zum Beispiel, dann hast du so ähnlich sehen Nervenstränge halt aus.
Ja, das
sind relativ belastbar, so kannst schon dran ziehen. Ja,
ist interessant, aber genau. Und das war mein erster Fall. Und jetzt frage ich dich, hast du davon schon mal gehört?
Nö, noch nicht.
Und ist es nicht verrückt, dass wir beide also in Viersen geboren sind und wir in Nettetal aufgewachsen, das heißt ziemlich nah dran, und du nicht wusstest, dass es einen Serienmörder gibt, das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Guck mal, unser Papa ist 61 geboren, die sind quasi ein Alter.
Ja gut, aber von mir ist es ja zeitlich weit weg.
Ja, aber also trotzdem.
Ich bin 94 geboren, das heißt, da ist er schon, ne, da kann sich keiner mehr dran erinnern.
Und das mit dem Jungen aus dem JQ, als ich für den Fall halt so recherchiert hat, also der Fall kam mir schon bekannt vor, weil das hat man irgendwie schon mal gehört. Aber ich hätte gar nie gedacht, dass das ein Serienmörder bei uns
jemand, der, in die Ecke. Der die Pümmel halt abschneidet, das, der Kannibale von Rothenburg, ja. Ist mir sofort eingefallen, ne, der Armin Maivis.
Ja, gut.
Aber sonst, nö. Also ja. Hey, nie von gehört, auch nicht irgendwie mal.
Ja.
Nee, wusste ich nicht. Aber ich glaube, es gibt viele solche Fälle.
Wahrscheinlich.
Das wäre ziemlich beunruhigend, wenn man über jeden Mordfall irgendwie eine Schlagzeile kriegt.
Ich bin unter anderem bei den Recherchen drauf gestoßen, dass momentan in Deutschland gibt es zwischen 8 bis 13 Serienmörder, die noch frei rumlaufen.
Ja.
Das heißt also, du könntest pauschal sagen, in jedem zweiten Bundesland, je nachdem, welche Zahl man da nimmt, gibt es einen freilaufenden Serienmörder. Du könntest also quasi in der Bahn fahren und dann sitzt jemand neben dir, der Serienmörder ist. Wie verrückt das ist.
Ja, es kann auch neben dir jemand sitzen, der seinen Lebtag lang Steuerbetrug gemacht hat. Also das erkennt ja Leuten nicht an.
Ja, gut.
Du erkennst ja nicht, ob jemand ein Straftäter ist oder nicht.
Und ja,
Serienmörder, wie ja auch das Urteil sagt, die sind ja, denen ist gar nicht, in den meisten Fällen gar nicht bewusst, was die da machen. Ja, demnach können die auch nicht nach außen spiegeln, dass sie was Schlechtes gemacht haben, weil sie. Solange du nicht bestraft wirst und irgendwie hängen geblieben bist, merkst du ja auch nicht, dass du was falsch gemacht hast.
Ja gut, ich glaube, er weiß schon, dass er was falsch gemacht hat. Ansonsten hätte er das ja vielleicht auch jemandem erzählt, was er gemacht hat.
Ja, gut,
also er wusste schon ganz, dass es falsch ist. Aber
Toilettenthemen sind mit Scham behaftet, damit kann das auch zusammenhängen. Ja? Also man fragt ja auch nicht irgendwie Leute, ja, und wischst du nach vorne, nach hinten oder hinten nach vorne? Also,
da kannst du mich fragen.
Nee, das sehen wir uns für ein andermal auf.
Ja, das war auf jeden Fall mein Fall.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.